Und deswegen glaube ich auch, dass es genau der richtige Schritt war, Lindner endlich vor die Tür zu setzen.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Einen wunderschönen guten Tag, Mike.
Hallo, grüß dich, na?
Na?
Wie fühlt es sich mit so einem Zoom-Update an?
Das ist jetzt sehr viel schicker, habe ich das Gefühl.
Ja, wahrscheinlich bin ich das. Weiß nicht, mit wem du sonst so zoomst.
Also eigentlich habe ich diese bezahlte Zoom-Version nur für dich, Mike. Ich zahle jeden Monat was, 30 Euro, nur damit ich dich hier länger als eine Stunde am Stück sehen darf.
Naja, also gibt es Leute im Zoo, die würden mehr zahlen. Aber egal.
Mike, was ist hier los? Was ist hier los? Ich weiß gar nicht, was wir alles besprechen sollen in dieser kurzen Zeit, die wir haben. Ja, also so war das nicht gedacht, dass man gleich mehrere große Major-Events in zwei Tagen hintereinander hat.
Wahnsinn,
das geht so nicht.
Also sonst schaut man jeden Tag irgendwie Nachrichten und es gibt ja auch Leute, die das mal ein, zwei Tage auslassen. Also wenn du heute die, weiß ich nicht, Tagesschau am Morgen gesehen hast oder so, da hast du dir dann gedacht, what the fuck, ne? Oder wenn du einen Tag im Flugzeug warst irgendwie,
Tja, es ist mal wieder so, wie immer in Deutschland, eh was passiert, muss erstmal was in den Staaten passieren. So, ja. Ansonsten bewegt sich ja keiner.
Genau, also im in der BRD, sagen wir es mal so. Ne? Früher war ja das Schicksal der DDR eher mit dem sowjetischen Bruder verknüpft, da war das aber ungefähr das gleiche Verhältnis, so wenn da was
passiert. Ja, gut, über Sarah Wagenknechts Ambitionen und Verbindungen können wir ja auch gleich noch sprechen. Da hat sie ja auch schon wieder einiges getan. Die würde ja unsere Geschicke auch gerne mit Moskau verbinden.
Manche Spötter nennen die Sarah Zarenknecht, habe ich nur gehört irgendwie. Das fand ich kabarettistisch eigentlich ganz witzig.
Das hat sich auf jeden Fall schon eingebürgert. Du, ich glaube, wir haben ein Delay heute drin. In unserem Gespräch.
Echt? Habe ich nicht das Gefühl.
Nee, weil mir kommt so vor, als ob ich dich ständig hier unterbreche. Wenn dir das passieren sollte, das mache ich nicht absichtlich.
Ah ja, okay. Das weiß ich doch. Das ist unsere mitteldeutsche Holzleitung hier. Aber obwohl unser, ist nicht unser Verkehrsminister auch für die IT-Infrastruktur zuständig? Der ist ja noch im Rennen.
Gott sei Dank. Gott, ausgerechnet Volker Wissing, danke, danke, da denkt man, jetzt ist wenigstens, ne, können wir mal rein einen Tisch machen, die ganze FDP zieht ab, Volker Wissing bleibt.
Nee, das war, ich stell mir das ungefähr so vor, Scholz hat die Schnauze voll, haut halt irgendwie Lindner raus, Lindner sagt, ja okay, dann gehen wir halt geschlossen aus der Regierung raus, die Meldung kommt raus. Und dann kommt, weiß ich nicht, was ist denn das, Verband der Automobilarbeitgeberwirtschaft oder irgendwie, keine Ahnung, ein CEO von Daimler-Benz oder so, da ruft dann bei Volker Wissing an, ja Moment mal, da ist doch noch dieses und dieses Gesetzgebungsprojekt, was wir überhaupt noch nicht durchgezogen haben, was auf der Agenda stand, oder ich will mein Geld zurück im Parteispiel. Ich weiß es nicht, ist natürlich reine Spekulation, aber so könnte ich mir das vorstellen, dass da lobbymäßig noch ein paar Projekte in der Pipeline sind, die man auf verkehrsinfrastruktureller Seite noch nicht so ganz einer geschäftsführenden Regierung übergeben möchte irgendwie. Weißt du, weil ja dann eben das mit Verpflichtungsermächtigungen und haushaltsrechtlich ein bisschen schwieriger ist dann mit der Verausgabung von manchen Sachen oder auch mit Gesetzgebungsprojekten. Keine Ahnung.
Er hat auf jeden Fall gesagt, er möchte sich selbst treu bleiben und das passt ja dann sehr gut ins Bild.
Also ganz auf grundsätzlich ist ein FDP-Austritt nichts Unsympathisches, oder? Aber aus Opportunismus aus der FDP austreten ist, glaube ich, seit Christi Geburt noch nicht vorgekommen.
Auf jeden Fall muss man sagen, dass die Situation der deutschen Automobilbauern natürlich perspektivisch jetzt nicht ganz so gut aussieht mit Donald Trump als alten neuen Präsidenten, der sich ja ganz gezielt die deutsche Automobilbranche als Feindbild auserkoren hat und mit dem besagten Ziel dann auch Strafzölle von 15-20% zu erheben, was natürlich auf jeden Fall dazu führen wird, dass die Inflation in den Vereinigten Staaten sinkt.
Ja, absolut. Absolut. Also die wird sinken, aber hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Ne? Zumal die ja, natürlich hat man das sofort auf Tasche, jetzt gerade bei 2,1% liegt, was dem erklärten Ziel der FED mit 2% ja eigentlich sowieso schon relativ nahe kommt. Ne? Also da wird gerade ein Problem diskutiert, was es eigentlich gar nicht gibt. Ja, habe ich nur gerade zufällig was drüber gelesen. Deswegen habe ich es.
Also der Punkt parat. Ist, dass Wirtschaftswissenschaftler davon ausgehen, dass Isolationismus und vor allen Dingen Strafzölle gegenteilig zu mehr Inflation führen. Und das ist im Endeffekt ja auch die Auswirkung von den letzten 2 Jahren, sage ich mal, mit Inflation. Ne? Die Leute sind ja vom Gefühl noch gar nicht an der wieder eingepegelten Situation angekommen, mal abgesehen davon, dass ja die Preiserhöhung stattgefunden hat. Die wird ja auch nicht wieder weggehen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es dann irgendwie gut wäre, eine Deflationsspirale oder so anzuleiten.
Na, das ist ja noch schädlicher.
Genau, das ist jetzt halt so die Realität, mit der die da arbeiten müssen. Mhm. Und ich weiß nicht, was sie sich da quasi jetzt erhoffen von diesem Regierungswechsel. Aber worüber wollen wir denn zuerst reden, Mike? Also sind wir jetzt so wie deutsche Medien, die sagen, okay, komm, scheiß jetzt auf Trump und die Entwicklung in den Staaten. Wir reden jetzt nur noch über die Ampel oder wollen wir erstmal über Trump reden? Was beschäftigt dich gerade?
Also ich glaube, Trump, also jetzt rein von der Ereigniskaskade her ist ja Trump natürlich, lass das ruhig vorziehen. Also zur Inflation fällt mir immer noch ein, da meinte mal ein Bekannter von mir, also der geldmäßig wirklich richtig gesättigt ist, ne, also wo wirklich einmal die Woche die Bank anruft, das Konto ist voll, der hat gesagt, na ja, Inflation kommt halt immer drauf an, was man sich von seinem Geld kauft, ne? Er meint, er kauft Immobilien und Oldtimer, das ist im Preis eigentlich in Ordnung, aber er jetzt keine Molkereiprodukte von seinem Geld kaufen oder irgendwie sowas. Das ist so eine arrogante Sichtweise von Leuten.
Solche Leute kennst du, Mensch.
Bekannter, habe ich extra gesagt. Ich habe nicht gesagt Freund oder so. Aber so reden manche Leute wirklich, ne? Also Inflation spielt sich ja auch immer auf bestimmten Schauplätzen ab. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn man jetzt so die Gefühlsäußerungen der Wählerschaft in Amerika gehört hat, dass das sehr, sehr gefühlsgetrieben war, einfach von der Situation an der Supermarktkasse oder am Ende des Monats, wenn nicht genug Geld da ist. Ne? Das ist wirklich so ein Hand-in-Mund-Ding gewesen, dass die neben der Tatsache, dass er einer Frau mit Kamala Harris keine wirtschaftliche Kompetenz zugestehen, weite Teile der amerikanischen Bevölkerung, dass die einfach gar nicht weiter wissen und nur dieses Gefühl weghaben wollen, scheiße, ich habe am Monat nicht mehr genug Geld, um über die Runden zu kommen. Ja, das schien so irgendwie der Hauptansatz zu sein und dann wählst du dann irgendwie jemanden wie Donald Trump, weil du denkst, ja, alles andere probiert, komm, wir gehen jetzt mal zum Wunderheiler, so ungefähr.
Ich meine, dass das die Wahlentscheidung halt beeinflusst, ist ja irgendwie legitim. Wenn ich jetzt bedenke, dass
natürlich, ja,
so ein Stück Kerrygold mittlerweile 3,50 Euro kostet,
okay,
wenn es nicht im Angebot ist, so, ne, also am Butterpreis sieht man es ja, wie sich das entwickelt hat. Klar ist so ein Preissprung etwas, das über die Inflation von mehreren Jahren hinweg sich sozusagen anpasst. Also es ist jetzt nicht so, dass von einem auf den anderen Monat plötzlich alle Preise total krass geworden sind. Es ist natürlich eine Entwicklung von, was weiß ich, 2019 bis 2024, wo dann jedes Jahr, was weiß ich, 2,5% Inflation draufkommen und die Preise logischerweise über diesen Zeitraum steigen.
Ja, klar.
Aber sie sind halt über diesen Zeitraum stärker gestiegen. Und jetzt, wenn dann sozusagen Bilanz gezogen werden soll, was war jetzt das Ergebnis dieser Politik? Aha, die Preise sind für uns alle im Alltag gestiegen. Ich weiß, dass das Brot, das ich vor 4 Jahren gekauft habe, so und so viel Cent mehr oder weniger gekostet hat, also weniger gekostet hat als jetzt. Dann sind das quasi die harten, realen Fakten, die Leute verstehen und mit denen sie sozusagen alltäglich konfrontiert werden. Ja, und was du beispielsweise in irgendwelchen Verhandlungen mit irgendwelchen Staaten, von denen die Amis noch nie gehört haben oder die sie auch nicht auf der Karte finden würden, oder irgendwelche Minderheiten, zu denen man sowieso nicht gehört, die einem auch völlig egal sind, wenn man da in seinem Pickup durch seine ländliche Gegend fährt, was da irgendeine Partei für irgendwie die da in der Stadt will, es ist denen auch egal. Also ich verstehe diesen Punkt sehr, sehr gut, dass die sagen, das ist das, was uns interessiert, daran können wir messen, dass die Biden-Zeit für uns jetzt irgendwie nicht gut war und dementsprechend müssen wir jetzt die andere Seite wählen, weil die Seite hat ja bewiesen, dass es versaut hat und da Kamala Harris ja auch Vizepräsidentin in dieser Zeit war. Okay, also sie hat auch in einem Interview gesagt, sie würde nichts anderes machen an beiden Stelle oder hätte nichts anderes gemacht an beiden Stelle. Okay, dann ist es ja ziemlich klar, mag ich das, was gerade ist? Nee, also wähle ich den anderen. Ja, und also von dieser sehr simplen Logik ausgehend kann ich das schon sehr gut verstehen und da muss man halt sagen, die Demokraten haben es einfach nicht geschafft oder nicht verstanden, was das Thema der meisten Wähler dort ist. Und it's the economy, stupid. Es ist immer die economy, außer das eine Mal, wo es Corona war, in der Zeit, wo Biden da mal gewonnen hat und Trump loswerden konnte, kurzfristig. Und am Ende des Tages sind es die Themen, die die meisten Leute irgendwie bewegen. Und wenn sie mit der aktuellen Situation unzufrieden sind, dann ist es eben, wer behauptet am überzeugendsten, er macht es für alle jetzt besser mit Preisen und Geld in der Tasche. Und es geht ja nicht darum, dass man eben das wirklich glauben kann oder dass es da wirklich realistisch ist. Es sind einfach Behauptungen. Und wenn die eine Seite sich nicht die Blöße gibt, irgendwelche wahnwitzigen Sachen zu behaupten und einfach irgendwie so ihre Demokratenagenda durchfährt und dann kommt so ein Typ, der sagt, wir machen Amerika wieder groß, wir machen euch erfolgreich, wir werden wieder Supermacht Nummer 1, ihr werdet alle total erfolgreich und reich und whatever, alles ist geil mit mir. Gut, dann, also da, manchmal ist es halt so einfach und wenn man sich anschaut, dass sogar der Popular Vote an Donald Trump geht, dass eine rote Welle durchs ganze Land gefegt ist, dann muss man sich vielleicht von dieser linksliberalen Position mal, muss man da mal aufwachen und sagen, okay, vielleicht kann man mit Minderheitenrechten, mit speziellen Themen, die mit, also in Anführungszeichen speziellen Themen wie Abtreibung, einfach keine Wahl gewinnen, weil Abtreibung halt nicht 100% der Leute interessiert, sondern ich sag mal, von den 51%, die Frauen sind, wiederum nur 20%, die überhaupt über Abtreibung nachdenken. So, und dann ist es halt Platz 4 der interessanten Wahlthemen. Und halt, also es war irgendwie so, 16% der Wähler hat das interessiert und über 40% dann halt Economy. Naja, dann ist es halt ein simples Rechenspiel. So, ja, ob wir uns das jetzt wünschen oder ob das moralisch gut ist, es ist offensichtlich scheißegal. In einer Phase, in der soziale Fragen nicht geklärt sind oder wo die Leute sich quasi in sozialen Fragen nicht unterstützt oder nicht sicher fühlen, da entscheiden diese Fragen die Wahlen. Und wenn alle fett und uninteressiert und gleichgültig sind, kann man mit den anderen Sachen quasi die einzelnen Minderheiten bewegen, die quasi volatil sind, mit denen man vielleicht noch mehr Stimmen generieren kann auf dieser gesättigten Masse und da dann vielleicht irgendwelche Unterschiede erzeugen kann, wie das jetzt vor ein paar Jahren der Fall war, wo das offensichtlich für die Politstrategen besonders interessant war. Die Zeit ist offensichtlich vorbei und ich persönlich glaube, dass man da jetzt auch in Deutschland nachjustieren muss.
Ja, also du wirst, und da genau das ist ja im Prinzip die Definition vom Populismus, die du gerade gegeben hast. Ne? Also gar nicht in einzelne Sachthemen und Problemlösungen zu gehen, sondern ganz grundsätzlich an dieser Volksstimmung zu arbeiten. Es ist ja, diese Wahl ist der beste Beweis dafür, dass du mit besser wissen, keine Wählerstimmen verdienst. Ne? Natürlich ist das von der moralisch überlegenen Position alles formuliert. So eine Harris-Rede, wenn du die mit einer Trump-Rede vergleichst, ne? Da werden ganz andere Themen angesprochen und so weiter. Aber es interessiert eben weite Teile der Bevölkerung gar nicht, die überhaupt nicht den Informationsstand haben. Ne? Für ganz viele ist Donald Trump ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein Safemade-Milliardär. Und der offensichtlich weiß, wie Economy funktioniert. Also das ist der Informationsstand bei weiten Teilen der amerikanischen Wählerschaft von Donald Trump. Und da kannst du besser wissen, aber wenn du das besser weißt, damit verdienst du bei der Wählerschaft keine Wählerstimmen, weil das gar keiner wissen will. Es reduziert sich dann trotzdem auch immer noch auf die Situation hinaus. Kamala Harris, die ist nix so richtig für mich. Und dann hast du ja nur noch eine Wahl, ne? Oder maximal zwei Wahlen. Genau. Also entweder nicht wählen zu gehen oder Donald Trump zu wählen. Das ist ja auch immer noch, was wir uns vergegenwärtigen müssen, dass wir genau eine Partei von einem totalitären Einparteienstaat entfernt sind in der USA. Ne? Das ist ja quasi eine Extremwertaufgabe, die da rein staatsrechtlich formuliert ist, wie nah kann ich an ein diktatorisches Einparteiensystem herankommen und es trotzdem noch Demokratie nennen? Ne? Also diese Extremwertaufgabe, die ist ja in den USA traumhaft verwirklicht. Ne? Also auch mit dem Zuschnitt von Wahlkreisen, die für die jeweils regierende Partei das Optimum an Ergebnissen in dem jeweiligen Bundesstaat ergibt. Ne? Und mit dem Wahlmänner- und Wahlfrauensystem und das ist, also weiter kannst du dich von der Demokratie nicht entfernen in Richtung totalitäres Einparteiensystem. Ne? Und man nennt es, kann es immer noch Demokratie nennen, aber es ist der allerletzte Außenposten davon. Ne? Also es ist so nah dran, so nah dran an einem, ja, Totalitarismus ist ein hartes Wort, das will ich nicht sagen, aber eher, ja, wenn man eine Partei als Autokrat bezeichnet, so einem autokratischen System. Ne?
Meinst du, dass sich für die Menschen in den USA sehr viel ändert, jetzt im Vergleich zu dem, was für Harris, was jetzt Harris...
Es wird sich für die Leute ganz viel ändern, aber das wird nichts, weder was mit Trump noch mit Harris zu tun haben. Das sind einfach Gegebenheiten, die sich in der Endzeit des Kapitalismus auftun. Den Leuten wird es noch dreckiger gehen, die werden noch mehr Probleme mit ihrer Healthcare und so weiter haben, weil eben die letzten Profit- und Maximierungs- und Produktivitätssteigerungsressourcen aus dem Land herausgequetscht werden müssen. Ne? Und auch Strafzölle und so weiter, das ist ja völlig hanebüchen bei der globalisierten Integration der amerikanischen Wirtschaft. Das sind alles Chimären, Windmühlen, wie immer du das auch nennen möchtest. Es ist völliger Käse. Also es folgt einer Gesetzlichkeit in einem kapitalistischen System und da sehen wir in Europa unsere Zukunft, wenn wir in die USA blicken und wenn du in totalitaristische Staaten mit einem kapitalistischen System blickst, die noch weiter sind als die USA, blicken die da in ihre Zukunft. Ne? Also das wird immer weiter sich von dem einzelnen arbeitenden Individuum entfernen hin zu, ja, wirtschaftlichen Herrscherkasten. Ne? Das nimmst du ja jetzt auch wahr. Schau mal, vor Jahrzehnten war es völlig undenkbar, dass solche Aufgaben wie Raumfahrt zum Beispiel von privaten Unternehmungen gestemmt werden könnten. Das waren Investitionen, wissenschaftliche Höchstleistungen, die nur Staaten erbringen konnten, weil einfach diese finanzielle Power von privater Seite überhaupt nicht gestemmt werden konnte. Ne? Und jetzt werden staatliche, öffentliche Stellen zum Bittsteller bei privaten Unternehmen, um Raumfahrt zu betreiben, um Spionagesatelliten in die Luft zu bringen und so weiter. Da sieht man ja diese Verlagerung von staatlichen Aufgaben und Machtfigurationen und Potenzen auf die privatwirtschaftliche Seite.
Das ist der Punkt. Also Macht, Ballung von Macht in den Händen Einzelner. Und ich finde, Elon Musk, der ist bis zu dieser Wahl immer noch unterschätzt worden, ne, weil ja viele gesagt haben, Twitter, ja, da macht er ja so und so viel Minus und hat ja übelst Milliarden verloren und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages hat er eine Plattform geschaffen, mit der er auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass die Wahl so entschieden wurde, wie sie entschieden werden konnte. Hm. Und jetzt wird er in dieser Regierung sitzen. Er wird mit seinen Unternehmen einen direkten Draht zum mächtigsten Mann der Welt haben.
Hm.
Und dementsprechend, weil das ja so eine Buddy-Architektur ist, da auch Dinge und Freiheiten durchboxen, die man mit Geld gar nicht bezahlen kann. Und wenn man bedenkt, dass der 136 Millionen Dollar oder so investiert hat in den Wahlkampf von Donald Trump und Tesla alleine schon um über 1 Milliarde innerhalb des ersten Börsentags an Wert gewonnen hat.
Hm.
Also es ist eine sehr simple Rechnung gewesen und die wird sich langfristig noch deutlicher auszahlen. Also generell, sei mal gesagt, ne, einfach krass, wie die Börse auf den Sieg von Donald Trump reagiert hat.
Hm. Hm.
Ich bin quer durchs ganze Portfolio über 5% im Plus.
Also ich denke, es haben ja an der Börse generell Leute immer Bock, Geld zu verdienen. Und deshalb wird da auf jedes Low immer ein Hoch folgen. Das ist ganz klar. Und die Anlässe für ein Hoch, die werden natürlich gerne entgegengenommen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieses Hoch in erster Linie dadurch gepowert wurde, dass Trump gewonnen hat. Ich denke, es ist vor allem in dieser Schnelligkeit und Konzentriertheit dadurch gepowert worden, dass so schnell klar war, wer gewonnen hat.
Mhm.
Ne? Also und so eine Klarheit, die ist an den Märkten was ganz, ganz Wichtiges, ne? Und eine Sofort-News, auf die man einsteigen kann und mit der man spekulativ Gewinne erzielen kann an der Börse.
Mir geht es um was anderes. Ich bin davon ausgegangen, dass Trump als Präsident sehr viel mehr Unsicherheit in den Märkten hervorgerufen hätte, als jetzt, wenn Harris gewonnen hätte. Aber ganz im Gegenteil war es ja ein sehr deutliches Signal, das man da wahrgenommen hat. Also ich war vorbereitet so.
Das finde ich auch überraschend, ja.
Ich gucke früh morgens rein und gehe dann erstmal einkaufen, weil die Kurse bestimmt erstmal purzeln, weil alles ist in Shambles. So. Nüscht. So, da muss ich mal wieder festhalten, ich habe offensichtlich einfach zu wenig Ahnung. Auf der anderen Seite habe ich echt gut Plus gemacht, also geht's. Also das ist halt so, diese beiden Ebenen dieser Geschichte. Auf der einen Seite um Gottes Willen, auf der anderen Seite, aber an der Börse ging's ganz gut. So, und das, ne, und da vergisst man dann sehr schnell die demokratischen Prinzipien, wenn der Rubel rollt. Ne?
Ja, siehst du, und wie weit hast du dich da jetzt in deinem Denken und deiner Argumentation wieder von dem Trump-Wähler entfernt? Ne? Da damit ganz und gar überhaupt nichts zu tun hat, sondern dem es darum geht, dass er am Monatsende nochmal einen Pizzaservice bestellen kann oder nicht. Ne?
Ja, also einen Pizzaservice hier in Halle zu bestellen, da musst du auch wohlhabend sein. Das
ja gut, also wie viel Trump-Wähler nehmen in Halle den Pizzaservice in Anspruch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder meinst du jetzt Halle, North Carolina, gibt es bestimmt auch.
Halle,
North Carolina.
Ja, du, also ich denke mal, hier gibt es auch sehr viele, die eher Trumpisten wären.
Ja, ja, natürlich, aber weißt du, was ich meine? Und dieses, dass da ein Präsident irgendwas an diesen Abläufen ändert, das ist ja, ich meine, das lernst du in, wie immer, in welchem Bundesland das Unterrichtsfach auch heißt, Wirtschaft und Recht, Volkswirtschaft oder was weiß ich, ein stinknormaler Wirtschaftszyklus, der zwischen 5 und 10 Jahren kurvenmäßig verläuft. Das ist ja immer so, mit dem Hoch der Wirtschaft, mit einer Rezession, mit Investitionen des Staates und in der Tiefphase und so weiter, ne? Das sind ja so die Grundfesten, die man da eigentlich gelernt hat. Und diese Parabelbewegung der Wirtschaft, die gibt's nach wie vor. Und trotzdem behaupten immer noch steif und fest irgendwelche Bundeskanzler, irgendwelche US-Präsidenten, sie hätten an diesem Wirtschaftsaufschwung ganz hart mitgewirkt. Obwohl es einfach eine stinknormale, wissenschaftlich nachgewiesene Bewegung des Wirtschaftszyklus ist.
Und weißt du, deswegen bin ich eigentlich relativ entspannt. Also ich habe sehr viele sehr dramatische Headlines gelesen in amerikanischen Medien, in deutschen Medien, auf Social Media. Ganz viele Leute, die jetzt komplett fertig sind, emotional. Aber da wir ja wissen, dass sowas immer in Wellen sich bewegt. Ne? Also es gibt immer diesen Ausschlag nach rechts, den Ausschlag nach links, glaube ich einfach daran, dass wir nach dieser ganzen Trump-Phase eben wieder eine liberalere Phase bekommen werden und diese Reaktion existiert ja aufgrund dieser liberaleren Phase, die wir in den letzten, im letzten Jahrzehnt beobachtet haben. So vor allen Dingen in den Staaten, wo es ja auch Formen angenommen hat, die man jetzt auch nicht mehr besonders
ein bisschen
feiern
ist,
kann.
Ist ein Problem nach einer Trump-Administration, die ja jetzt auch so durchregieren kann, wie es bei der letzten Trump
dann noch viel mehr durchreagieren.
Ist ja ein bisschen das Problem, dass dir dann selbst ein Rechtsaußendemokrat liberal vorkommen wird. Ne? Also das ist ja, ich bin gespannt, was auf Trumps Agenda jetzt so als erstes steht.
Ja, erst möchte er den Ukraine-Krieg an einem Tag beenden.
Wie wir wissen, nicht mehr auf dem Teller ULAM basierende Waffen, aber die USA hätte einiges im Repertoire, wo man das machen könnte mit Waffen. Eine andere. Aber da wäre nicht nur der Ukraine-Krieg beendet, da wäre die Welt beendet wahrscheinlich. Wäre ich sehr, sehr gespannt. Also alles andere als eine Erpressung von Zelensky kann ich mir nicht vorstellen, die so einen schnellen Zeitablauf bedeuten könnte.
Nee, also das Ende wird vermutlich, also am meisten verloren hat höchstwahrscheinlich die Ukraine jetzt an diesem Wahltag.
Ja, aber das
und damit
ist,
natürlich auch Europa.
Das ist natürlich, ja, also ich von meiner Seite, der jetzt alles andere als ein Zelensky-Fan ist, ne, aber der in dem Konflikt absoluter Ukraine-Fan ist, also da muss ich meine Fahne in den Wind hängen. Ich bin da auf jeden Fall auf Seite des Angegriffenen. Man hat ja dann trotzdem in dieser Irrationalität und Unberechenbarkeit von Trump hat man ja trotzdem noch Hoffnung, dass das irgendwie dann in eine Seite ausschlägt, die überhaupt nicht Putin in die Hände spielt oder so. Ne? Also das hat ja keiner eine Ahnung. Also er hat wahrscheinlich selber keine Ahnung, was er da machen will oder was man da machen kann oder welcher Berater ihm da gerade zuflüstert oder irgendwas. Es ist ja völlig hanebüchen. Und jetzt, ich sag mal, Jubelschrei und Gratulation aus Moskau kamen jetzt bei der Trump-Wahl auch nicht wirklich. Ne? Die haben sich sicherlich eher Trump als Harris gewünscht. Aber dass die berechnen können, was jetzt passiert, glaube ich, auf dem Trip sehen die sich auch nicht im Moment.
Ja, also sagt ja keiner, dass er überhaupt einen Plan für irgendwas hat, was er da behauptet. Ne? Also es sind vor allen Dingen Worte, die markig klingen und die gut funktionieren. Und am Ende sind es ja vermutlich jetzt andere, die die Pläne vorbereitet haben und entwickeln. Sei es jetzt die Heritage Foundation mit ihrem Project 2025 oder irgendwelche anderen Thinktanks, von denen wir jetzt gerade gar nicht wissen und die auch schon in Stellung gebracht worden sind. Die Frage ist jetzt, wie krass wird er es schaffen, das amerikanische System umzubauen? Ne? Und wenn man überlegt, wie viel Schaden er durch die Ernennung der obersten Richter schon in dieser relativ schwachen Phase da hinterlassen hat, dann will man sich gar nicht vorstellen, was dann passieren kann, wenn er dann mit seinem Präsidentenerlass Schedule F dann plötzlich die Bundesbeamten entlassen kann und dann bis zu 50.000 Trump-Jünger in den Behörden landen, im Justizministerium, also überall im Endeffekt. Ne?
Also das ist eine Situation wie nach dem Operettenputsch in der Türkei, ne? Als Erdogan da durchgegriffen hat in Justiz und exekutivem Apparat, ne? Ganz viele Beamte und Richter und Professoren und was weiß ich alles entlassen. Puh. Also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das bleibt natürlich spannend dann. Ne? Aber da fehlt mir jetzt aber auch ein bisschen in der Tiefe das Wissen zum US-Föderalismus, inwieweit da die einzelnen Bundesstaaten noch mit zu rudern haben. Ne? Bei Bundesbeamten natürlich nicht, aber die Bundesstaaten an sich haben ja schon auch eine sehr, sehr starke Stellung. Ne? Und da gibt es durchaus interessante Konstellationen. Ne? Also ein stinkkonservativer Staat wie Texas zum Beispiel, die investieren trotzdem massiv in erneuerbare Energien und so weiter und haben dann einen Haufen Geld ausgegeben. Ne? Also wenn da von Trump jetzt gegenteilige Signale kommen, bin ich mir nicht sicher, dass selbst ein Staat wie Texas dem uneingeschränkt folgt. Ne? Also
ja, ich meine,
schon interessante Konflikte auch auf der föderativen Ebene.
Die Montanindustrie weiß ja, was Phase ist, deswegen investieren die ja auch.
Naja,
also wie gesagt, ich würde mich zurücklehnen und das jetzt aus der Perspektive Europas beobachten und währenddessen einfach an der eigenen Unabhängigkeit arbeiten, jetzt unter Hochdruck.
Und das ist ein bisschen das Problem, dass ich nicht glaube, dass das passiert. Ne? Mhm. Also daran, die Notwendigkeit, die sehe ich, also da bin ich 100% deiner Meinung, ne, dass das so sein muss, aber dass das passiert, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und das Zeitfenster wird ja auch immer kleiner. Ne? Also schau mal, wie
ja, es ist ja jetzt eigentlich schon zu spät. Ne? Also jetzt ist ja wirklich dieses, okay, wir sind, das Kind ist in den Brunnen gefallen.
Hm.
Wir hätten jetzt eigentlich schon darauf vorbereitet sein müssen für das, was jetzt auf uns zukommt mit Handelskriegen, dem Damoklesschwert, dass die NATO-Unterstützung vielleicht irgendwann in sich zusammenfällt, etc. etc.
Ja, ja, erstens das, ne? Und zweitens musst du auch mal schauen, was sich in den letzten Jahren getan hat und in den nächsten Jahren noch tun wird. Ne? Also in der EU, Großbritannien ist nicht mehr im Boot als ein großer Spieler in Europa. In Frankreich weißt du auch nicht, wie lange da noch, wie weit die von einer autokratischen Präsidentin oder Präsidenten, wahrscheinlich Präsidentin, das nächste Mal entfernt sind, ne? Dass du in Frankreich so eine Situation wie in Ungarn hast oder irgendwo oder in der Slowakei oder sowas, dann kannst du dir natürlich jeden paneuropäischen Machtausbau an Hut stecken. Ne? Also das,
und wir kriegen ja auch noch Friedrich Merz demnächst.
Ja, na gut, also Friedrich Merz ist, glaube ich, schlau genug, dass er an einer funktionierenden EU als Absatzmarkt für Deutschland interessiert ist. Ne? Also das ist er seinem Klientel schon schuldig. Aber mit welchen Parolen er sich in diese Machtposition bringt, bin ich mir nicht sicher. Und wenn Frankreich da nicht mit am Start ist, dann wird sich da in der EU überhaupt nichts tun. Ne? Da kann Deutschland machen, was sie wollen. Also im Sinne von nicht machen, was sie wollen, so rum.
Ja, zumal Merz jetzt ja nicht, glaube ich, nicht das größte Problem ist, sondern die Frage, was bereitet diese Legislatur dann vor für die nächste Legislatur? Hm. Das wird ja dann das Entscheidende sein, denke ich.
Also denkst du, Merz ist so ein Interregnum?
Ja, das denke ich.
Ja, wer kommt denn dann? Die Frage hatten wir schon mal so halbwegs erläutert. Also ich glaube, ganz, ganz befähigt dafür hält sich, wenn ich die neuesten Interviews so höre, immer noch Jens Spahn, der ja irgendwie immer von sich denkt, dass er irgendwie alles wuppen kann und alles irgendwie drauf hat. Ein CSU-Kandidat hat noch nie eine Kanzlerkandidatur gewonnen.
Ja, ich denke.
Beziehungsweise jetzt die Kandidatur schon, aber nicht die Kanzlerwahl.
Ich denke ja jetzt eher an Leute wie Alice Weidel.
Meinst du?
So, naja, die Frage ist doch, wie sehr schafft es die CDU jetzt irgendwas auf die Kette zu kriegen und den Leuten zu zeigen, dass sie von ihnen gehört werden, ohne gleichzeitig das Populismus-Game so weit auf die Spitze zu treiben, dass am Ende die AfD sich noch mehr
ja, also das sehe ich noch nicht in der übernächsten Legislaturperiode. Also wenn wir jetzt von normalen Legislaturperioden ausgehen, ne, kann ja auch sein, dass wir jetzt in eine Zeit driften wie Italien oder so, dass du da manchmal Legislaturperioden von 6 Monaten hast oder so. Das meine ich nicht. Die haben ja schon, was hat Italien, die 140. Nachkriegsregierung?
Haben oder die so? Nicht im Schnitt pro Jahr 2 oder so?
Ja, ja, also es ist irgendwas, eine hanebüchende Zahl. Nee, aber ich schiel da immer so ein bisschen zu vergleichbaren Staaten. Ne? Also wenn du zum Beispiel die Niederlande siehst oder so. Also dass sich der Populismus da in absolute Machtnähe begeben hat mit einer Koalitionsoption und einer Staatsoberhauptoption. Das ist ja jetzt so erst vor 1-2 Jahren passiert in Niederlanden zum Beispiel. Ne? Also ich sehe da in der Entwicklung Deutschland schon noch so, naja, so zwischen 7, 8, 9, 10 Jahre entfernt von sowas. Ne, weil das ja sich schon ein bisschen verzögert darstellt in Deutschland. Da ist Frankreich, da ist Niederlande zum Beispiel, die sind da schon um einiges weiter, ne, in den Entwicklungen. So wird es in Deutschland auch kommen, aber das dauert noch ein bisschen.
Ja, aber vergiss nicht, dass die Situation für den Westen ja jetzt immer instabiler wird.
Hm.
Und sollte jetzt tatsächlich ein Handelskrieg mit den USA ausbrechen, dann wird das natürlich auch Folgen für die Wirtschaft in Deutschland haben.
Ja.
Und dementsprechend auch direkt für das Portemonnaie der einzelnen Menschen hier.
Hm.
So, das wird dann die Unzufriedenheit wieder erweitern. Und wenn dann, nachdem jetzt die Ampel durchgenudelt ist, dann auch noch die CDU komplett den Karren in den Dreck zieht. Also ich sehe das jetzt nicht so als gegeben, dass wir jetzt safe noch 2 Legislaturperioden haben, mit denen wir uns keine Sorgen machen müssen.
Nö, also du, als safe sehe ich das auch nicht an. Das habe ich jetzt nur als meine Prognose gegeben, weil die wirtschaftlichen Probleme, in die Deutschland jetzt im Moment steuert, die haben ja damit nichts zu tun. Ne? Das hat eher was mit der Wirtschaftsstruktur in Deutschland zu tun, mit den sozusagen staatstragenden Konzernen, die rein strategisch sich völlig falsch ausgerichtet haben, auch auf dem chinesischen Markt und so weiter. Da brauchst du eigentlich gar nicht so sehr an die USA schauen. Ne? Deutschland und USA sind so sehr miteinander verzahnt, dass bei allem Säbelrasseln der Handel immer noch funktionieren wird. Da ist mir nicht bange. Aber diese grundsätzliche Unfähigkeit, die viele deutsche Konzerne an den Tag gelegt haben, also dieser unvisionäre und unstrategische Konservatismus im eigenen Geschäftsmodell, das ist ja das, was das Schändliche ist. Und das hat nichts mit irgendeiner politischen Situation zu tun, sondern das ist einfach gescheitertes Unternehmertum, was sich jetzt zum Beispiel bei VW zeigt. Ne?
Ja, das ist also eine Überheblichkeit, die sich in vielen Bereichen in Deutschland irgendwie breit gemacht hat.
Ja.
Na, auch sagen wir mal, politisch, ne? Weil man ja irgendwie besser, demokratischer, stabiler aufgestellt ist als andere Nationen. Dann so eine, ja.
Genau, wir sind die Größten, wir haben das schon immer so gemacht und my way or the highway und inzwischen verrotten Infrastruktur, Erfindergeist und wirtschaftliche Kraft. Ne?
Und das, Kultur, aber darüber redet man ja sowieso nicht mehr.
Nee, darüber redet man sowieso nicht mehr. Nee, Kultur ist Privatsache. Vom Kulturstaat ist die Bundesrepublik ganz weit entfernt.
Aber guck, weißt du, dann sind wir ja halt einfach nur einen Schritt von den Zuständen in Staaten entfernt. Dann müssen wir jetzt noch quasi die Sozialleistung kürzen und dann, was ist dann der große Unterschied? Dass wir hier mehr Steuern zahlen, na prima.
Ja, und dass wir doppelt so viele Krankenversicherungen für die Leute haben wie in den USA, ne? Also Krankenversicherungssysteme. Ne? Das ist immer auch ein ganz tolles Beispiel dafür, wie reformunfähig Deutschland ist. Das ist immer noch dieses unsägliche Parallelsystem zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung existiert. Das ist für mich immer das beste Beispiel. Und solange das noch existiert, ist Deutschland nicht reformiert. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Indikator für den Stand von gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Reformationskraft in Deutschland.
Aber was sollte es denn sein für ein System?
Ja, es muss ein System geben, in das alle einzahlen. Also wo es da keine Unterschiede gibt. Das sehe ich genauso bei den Sozialversicherungsbeiträgen, bei der Rentenversicherung muss es ein System geben, in das alle einzahlen. Genauso kann diese Parallelwirtschaft im Gesundheitssystem Versicherungssystem nicht existieren.
Ja, aber also ich sag mal so, solange das aber dann an den Einkommen der Leute festgemacht wird, kann ich dir da absolut nicht zustimmen.
Was meinst du?
Naja, wie kann es sein, dass ich dann mehr Geld pro Person für eine Person sozusagen bezahlen muss als jemand anders, wenn ich dieselbe Leistung bekomme? Das erschließt sich mir nicht.
Das erschließt sich mir das sehe ich aus verfassungsrechtlicher Sicht. Ne? Da wurden ja Beitragsbemessungsgrenzen schon oft überprüft auf ihre Verfassungsgemäßheit. Und da sehe ich einen gewissen Solidaritätsgedanken, den sehe ich als gegeben an. Ne?
Gut, aber
also ich bin bis zu einem gewissen Grad bereit, als Gutverdiener mehr zu bezahlen als jemand, der weniger verdient, der die gleiche Leistung bekommt. Musst du nicht dazu bereit sein, das ist deine Sache, aber ich persönlich, ich bin's.
Aber wir reden hier ja von einem Vielfachen. Wir reden ja jetzt hier nicht davon, dass es 200 Euro oder so im Monat ist, sondern es geht ja um ein Vielfaches.
Was bei gesetzlichen Krankenversicherungen?
Genau.
Ja, was ist denn da gerade der Höchstbetrag, den du zahlen kannst, wenn du Pech hast?
1000.
Na, dann verdienst du aber schon sehr, sehr gut, ne?
Musst du zahlen ab, ich glaube, 5000 brutto. Das ist, finde ich, unverhältnismäßig, ehrlicherweise.
Ja, also zahle ich lieber solidarisch in die Gesundheitsversicherung ein, als dass ich es im Finanzamt gebe, sage ich dir ganz ehrlich.
Das ist ja der Punkt. Du gibst es ja sowieso solidarisch ab, ob du solidarisch sein möchtest und bis zu welchem Punkt du solidarisch sein willst oder nicht. Das Geld geht eh weg. So. Und das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht so, dass es in Deutschland nicht genug Möglichkeiten gibt, sein Einkommen zu verlieren. Ja. Aber das, was wir immer wieder vergessen, ist, indem wir immer wieder über Einkommen sprechen, dass es nicht um Einkommen, sondern um Vermögen geht. Der Fokus der Besteuerung und der Einschätzung von der Leistungsfähigkeit eines Individuums muss, also im Sinne von Beitrag zur Solidargemeinschaft, sollte vom Vermögen und nicht vom Einkommen ausgehen, weil du bestrafst permanent die sich für die Leistung sozusagen diesen Status erarbeiten und nicht die in diesen Status geboren sind. So, und das erweitert ja die Ungleichheit über Jahrzehnte und Generationen. Weil das, was groß ist, wird einfach viel mehr und das, was noch nicht da ist, kann sich gar nicht mehr bilden. Das ist ein System, das automatisch so gestrickt ist, dass es so eine Art Decke gibt zwischen dem arbeitenden Volk, das 95% der Leute ausmacht, und den 5%, die seit Generationen sich in diese Position da hochgeschaukelt haben, dass sie unangreifbar sind. So, und das ist unsichtbar für den Durchschnittsmenschen, der da nicht permanent drüber nachdenkt.
Absolut,
und mal in so eine Situation kommt. Und das ist, also da ich das ja jetzt als Unternehmer und als Arbeitgeber einiger Leute am eigenen Leib erfahre, was es bedeutet, mit nichts in dem Land zu starten, finanziell gesehen, viel zu arbeiten, viele Steuern zu zahlen, viele Löhne zu zahlen und nach ein paar Jahren zurückzugucken und sich zu denken, wo kommt man, also du kannst damit nirgendwo hinkommen, du musst extreme Sprünge machen oder extrem viel Glück haben, dass du diese Hürde überspringen kannst, die diese Besteuerung dir auferlegt. Und ich glaube, das ist per Design, dass dieses Design gezielt so gebaut ist, um die Machtverhältnisse in Deutschland stabil zu halten.
Ja, also kann ich dir nicht widersprechen. Das ist eine der Grundfesten von SPD und CDU-Ideologie, dass Reichtum über Arbeitseinkommen definiert wird, wenn es um sowas wie Sozialbeiträge geht und so und nicht um Vermögen. Ne? Das ist klar. Da wird ja immer entgegengehalten, ja, aber das Vermögen von irgendwelchen BMW-Erben oder so, das ist doch alles schon versteuertes Geld. Ne? Das können wir doch jetzt nicht nochmal versteuern, irgendwie, um Gottes Willen, wo kommen wir denn da hin? Also dieses ganze System ist so gestrickt, wenn du dich über deine Aktiengewinne jetzt freust, die du durch die Trump-Wahl gemacht hast und haust jetzt morgen deine Aktien raus, dann schiebt still und leise deine Bank, ohne dass das Finanzamt je erfährt, wer da welche Aktien verkauft hat, das Geld rüber zum Finanzamt. Und du musst das einfach nur ganz bequem als Nebenposten oder wahrscheinlich noch nicht mal in deiner Steuererklärung irgendwie angeben, ne? Sondern das wird dann sofort direkt irgendwie abgebucht, anonym, und zwar zu einem Prozentsatz, der noch nicht mal die Hälfte von dem ist, was du mit dem Geld machen musst, was du mit deiner Hände oder mit deiner Kopfarbeit verdient hast.
Genau, das ist dieser unfassbare Unterschied.
Ja.
Dass du diesen, wenn er, du musst erst diesen Punkt erreichen, dieses Geld angehäuft zu haben, um mit diesem Geld dann etwas zu verdienen, was quasi exorbitant viel stärker wachsen kann als das, was du als einzelner Mensch überhaupt erreichen kannst.
Genau, und das ist eine unternehmerische Aufgabe von Ausnahmeunternehmern, ne, die in einer Generation zu viel Geld anhäufen können. Aber eigentlich im gesamtgesellschaftlich gesehen ist das eine Generationenaufgabe. Ne? Und das ist ja, warum dieser Gap zwischen Ost und West auch immer noch zu groß ist. Ne? Ich glaube, ich habe gestern im Radio gehört, das Haushaltsvermögen, das ist noch nicht mal 43% vom Durchschnitt des Haushaltsvermögens im Westen. Ne? Also die haben noch nicht mal die Hälfte vom Durchschnitt des Haushaltsvermögens im Westen, ostdeutsche Haushalte.
Das durchschnittliche Haushaltsvermögen liegt, glaube ich, bei 200.000 Euro. Ne? Also mit
Immobilien.
Und so. Und also das muss man sich mal überlegen, was bei dem Preis von dem, was Immobilien heutzutage kosten. Ja? Also da wird einem das klar, auch bei der Vererbung. Ja? Da liegst du ja in Sachsen-Anhalt bei, was war es, 10.000? Euro im Schnitt oder 15.000 oder sowas.
Weiß ich nicht.
Während es in Baden-Württemberg und Bayern über 250.000 pro Person sind. Also das steht da, wird übertragen und wächst dann dort einfach weiter im nächsten Leben.
Genau.
So, und diesen Vorsprung holst du ja nicht mehr ein.
Nee. Und du, das ist ja auch gar nicht, ist ja nicht so, dass ich das den Leuten nicht gönne. Ich sage ja auch nicht, dass manche zu viel haben, es haben nur ganz viele zu wenig. Das ist ein bisschen das Problem, wenn immer dieser ganz große Umverteilungsklüngel
und so weiter
aufgemacht wird, so als Angstkulisse, ne? Also das, was ich nicht einsehe, ist, dass wenn ich jetzt rüber in den Supermarkt gehe und mir einen Schokoriegel kaufe, dass ich darauf Mehrwertsteuer bezahle, aber wenn ich mich heute Abend an den Computer setze und für 150.000 Euro BMW-Aktien kaufe, bezahle ich dafür überhaupt keine Umsatzsteuer.
Die sind gerade ganz schön low, aber
die
Zukunftsperspektive ist auch nicht.
Verstehst du? Also ist auch nicht das Volumen von Aktienpaketen, was ich so trade, um Gottes Willen. Aber verstehst du, was ich meine? Also das ist ja das Problem, ne? Dass die Leute, die können von mir aus auf ihrem Geld sitzen bleiben, können das weiter vererben, aber wenn sie mit diesem Geld weiter Geld verdienen, dann sollen sie das Geld, was sie damit verdienen, eben nicht nur die scheiß Abgeltungssteuer bezahlen oder so, sondern richtig zur Kasse gebeten werden. Das ist das. Da will ich noch nicht mal an das Geld, was da war, ran, sondern an das Geld, was sich vermehrt hat. Da muss man ran und das würde reichen.
Es muss einfach einen Mechanismus geben, wie Vermögen nicht potenziell wachsen können. So, das ist halt das, was langfristig ja die ganze Systematik des Kapitalismus kaputt macht. Es kann nicht sein, dass das Vermögen dann irgendwann in den Händen von 10 Leuten konzentriert ist, während alle gar nichts mehr haben, worauf wir uns ja zubewegen, global gesehen, weil dann geht das System kaputt. Also es geht ja nicht darum, den Kapitalismus jetzt hier, müssen wir jetzt dicht machen, aufhören. Es reicht ja schon alleine mal drüber nachzudenken, dass es eine Möglichkeit geben muss, wie dieses System vital weiter funktionieren kann.
Ja, welches System? Dein System, in dem du dich wohlfühlst, oder das System, in dem sich Oligarchen wohlfühlen?
Nein, nicht, also da ich kein Oligarch bin. Mike, frag mich nochmal, falls ich es zum Oligarchen schaffe. Ich meine, siehst du ja, ich habe ja jetzt mittlerweile hier auch meine Kunstsammlung angefangen. Also das Mindset passt auf jeden Fall schon.
Ja, ganz ehrlich, aber so kleiner Spoiler, wir arbeiten gerade nicht an dem System, in dem sich nicht Oligarchen wohlfühlen. ich denke.
Naja, Mike, vielleicht arbeite ich ja auch daran, Oligarch zu werden. Kann ja sein.
So. Du weißt nie, was mit dir passiert. Klar, das kannst du alles diskutieren und das sind auch alles Wahrheiten. Und wie ich sagte, das ist eine Art von Besserwissen. Aber wenn es sich darauf reduziert, wie teuer Butter geworden ist, kannst du mit dem ganzen Gesülze und den ganzen Einsichten an der Wahlurne keine Entscheidung beeinflussen.
Nein, du darfst es so nicht, du brauchst den Leuten jetzt natürlich das so nicht erklären, sondern du musst das auf das runterbrechen, worauf es hinausläuft. Ne, nämlich, dass eigene Hände Arbeit am Ende zu Wohlstand führen können und die Oberschicht, die das nur geerbt hat, nicht in Zukunft die Kontrolle über das gesamte Geld gewinnen wird. Dass jeder, der mit seinen eigenen Händen arbeitet, am Ende tatsächlich Wohlstand erringen kann. So, dieses Versprechen oder dieser...
Der American Dream.
Naja, nein, es ist doch aber so. Also diese
Pursuit of Happiness. Na, absolut, nein.
Es geht doch nicht da. Also es geht jetzt ja nicht nur um materiellen Wohlstand. Ja, es geht ja um abgesichert sein, um finanzielle Freiheit zu erlangen, um sich auch mit dem positiven Ding im Leben beschäftigen zu können, um mit den progressiven Themen im Leben zu beschäftigen. Das kann
darum
ja jeder
geht's
so
nicht. Es geht um materiellen Wohlstand. Punkt. Auch bei der US-Wahl ging es um materiellen
natürlich,
Wohlstand.
Ja, aber wenn du jetzt als verschrobener Linksextremist sagst, dass dir Geld völlig egal ist, dann funktioniert das deswegen, weil du nicht verhungern kannst in diesem Land. Punkt 1. Und zweitens ist es bei vielen auch einfach gelogen, weil sie in einer Lebenssituation existieren, in der sie absolute Armut nicht kennen und auch relative Armut aufgrund ihres Bildungsstandes oder so niemals erfahren werden, weil sie irgendeinen scheiß Agenturjob immer bekommen werden.
Genau, so. Salonbolschewisten.
Genau, und das ist der Punkt. Es braucht eine positive Vision dafür, was ich aus meinem Leben in diesem Staat machen kann. Eine positive Vision, dass es für Deutschland und für die Menschen hier bergauf geht. Die Grundlage ist nicht schlecht. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der ganzen fucking Welt. Die Ratingagenturen geben Deutschland neben den Niederlanden und Luxemburg das höchste Rating in Europa. Wir können diese scheiß Schuldenbremse auch mal ein bisschen lockern, um diese 600 Milliarden, die in die Infrastruktur investiert werden müssen, dass wir zukunftsfähig sind, dass wir das irgendwie mal aufbringen können. Es ginge, wenn man einfach nur mal eine positive Vision hätte und es den Leuten irgendwie mal verklickern könnte und die mit Negativität, Abstiegsangst und Terror die Menschen bewegen, dass die weniger Grip bekommen. Ich glaube, das ist das, was wir daraus mitnehmen müssen, was wir lernen müssen aus dem Wahlergebnis in den USA. Und deswegen glaube ich auch, dass es genau der richtige Schritt war, Lindner endlich vor die Tür zu setzen.
Also in Sachen Schuldenbremse sehe ich das ganz genauso, aber die positive Vision, Strategie, von der du redest, die stellt natürlich in der Phase des Kapitalismus, in der wir uns befinden, die Systemfrage. Weil wenn jeder mit seiner Händearbeit wieder Geld verdienen können soll und vorankommen soll, dann verdienen die ganz Großen nicht mehr damit. Ja, weil du dann eben dieses Ausbeutungsschema durchbrechen willst. Das wird nicht funktionieren. Und es funktioniert ja auch nur noch in großwirtschaftlichen Zusammenhängen ganz oft für die Leute, durch den Tag zu kommen oder durch die Woche oder durch den Monat zu kommen. Es kann sich nicht mehr jeder leisten, jeden Tag beim Bäcker einkaufen zu gehen, sondern muss industriegefertigte Backwaren im Supermarkt kaufen, um überhaupt um die Runden zu kommen. Wie soll ein Bäcker unter solchen Umständen mit seiner Hände Arbeit noch Geld verdienen und reich werden?
Wir haben keine Bäcker mehr, wir haben auch nur noch Ketten.
Es stecken ja immer mehr Handwerker auf, eben weil diese Arbeit in dem System, in dem wir operieren, mit den Gewinnmargen und den Produktivitätsklammern, die da angesetzt sind, gar keine handwerkliche Qualitätsarbeit mehr an den Mann gebracht werden kann, weil das ein Kostenfaktor ist, der für die meisten Leute überhaupt nicht mehr erschwinglich ist. Und auch das hat ja was mit der zerfallenden Infrastruktur zu tun. Ne? Das ist ja das Erste, was dann hinten runterfällt. Irgendwelche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die nichts verbessern, sondern die nur einen Status quo beibehalten. Ja. Und da sind die öffentlichen Haushalte ganz, ganz doll hinten dran. Ne? Und das ist im Prinzip diese öffentliche Daseinsfürsorge, wenn du die mal auf diese Infrastruktur erstrecken willst, das ist ja eigentlich Sozialismus pur. Ne? Das ist vom Staat zur Verfügung gestellte Infrastruktur, mit der Private ihr Geld verdienen können.
Ja, aber dazu muss man sagen, dass Infrastruktur, ich habe die Studie nicht gefunden, ich hatte die mal vor einem Jahr, dass vor allen Dingen Unternehmer und die Spitze der Nahrungskette von der Infrastruktur überproportional profitiert. Ne? Also dass das für die normalen Menschen noch abfällt, ist ein nettes Zubrot. Mhm. Aber richtig profitieren tun nur die, die das als Unternehmung nutzen. Also diese Infrastruktur hat vor allen Dingen einen wirtschaftlichen Zweck.
Na natürlich, also von der A71 in Thüringen, die da truckfahrende Lebensader irgendwie die Logistikzentren in Mitteldeutschland mit Süddeutschland verbindet, da hat der gemeine Tourist vielleicht ein- oder zweimal im Jahr was davon, ne? Oder wenn er nach Zell-Amelis ins Meeresaquarium fahren will, dass er da ein bisschen schneller ist, aber ansonsten ist das eine reine Gabe an die Wirtschaft, so eine infrastrukturelle
Investition. Genau, die jeder mitbezahlt hat. Das ist ja der Punkt. Also ich gebe dem Unternehmen anteilig von meinen Steuern einen Zuschuss für ihre Wirtschaftlichkeit.
Hm. Ja, natürlich, klar. Ja. Ne? Ja, eben. Und das meine ich damit, ne? Da schreit auf einmal keiner Sozialismus. Finde ich immer ganz interessant bei dieser ganzen Rhetorik von irgendwelchen Arbeitgeberverbänden, die dann jetzt auf einmal wieder Ausgleiche von Energiekosten verlangen. Und jetzt sind sie ja schon wieder ganz, ganz doll dabei, die Hand aufzuhalten, ne? Aber wenn die großen fetten Gewinne reinkommen, dann ist es da immer ganz, 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 ganz ruhig in der Ecke dort. Und dann geht es dann eher um Steuervermeidung, damit man davon für den Gewinn ja nichts zurückgeben muss. Also wo sind denn die ganzen Private-Public-Partnerships, die Infrastrukturen betreffen und so weiter? Ne? Also da sind die wenigen Sachen, die sich da rentabel rentabel betreiben lassen. Die sind schon verhökert, ne? Also sieht man ja beim Netz der Deutschen Bahn ganz deutlich irgendwie die ganz defizitäre Kacke, die hat die Deutsche Bahn am Hals, und auf den anderen Strecken fahren schon private Firmen, die da auch öffentliche Infrastruktur kaputt fahren. Ne? Also das ist ein riesengroßes Umschichtungsprogramm von öffentlichem Geld in private Taschen. Darum geht es bei der Marktwirtschaft. Ne? Und man kann nur versuchen, wenn man für alle ein gutes Leben innerhalb dieses Systems erreichen will, dieser Marktwirtschaft wieder das Sozial davor einzuhauchen, so wie es vielleicht in 70er, 80er Jahren war oder wie es anflugsweise noch in manchen skandinavischen Staaten ist. So ist es. Aber Lindner ist weg, Gott sei Dank.
Du weißt schon, dass wir jetzt natürlich am Ende dieses Gesprächs jetzt wiederum kein positives Gefühl hinterlassen, ne? Weil am Ende ist jetzt ja dein Fazit gewesen, alles scheiße, solange das System bestehen bleibt.
Also keine Ahnung, ich möchte nicht die Schmerzen erleben, die es geben würde, wenn man ganz grundsätzlich so einen Systemumbruch erlebt irgendwie. Ne? Das habe ich als Kind ja bei der Wende irgendwie auch erlebt und da hat sich zum Positiven gewandelt. Und selbst das war schmerzhaft genug. Ne? Also ich bin jetzt hier niemand, der, keine Ahnung, Che Guevara 2.0 oder aus Deutschland ein zentraleuropäisches Kuba machen will oder irgendwie sowas mit solchen Wirtschaftsmodellen, um Gottes Willen. Also ich bin da wirklich am Überlegen, was kann man innerhalb dieses Wirtschaftssystems verbessern, ne? Für, wie du sagtest, eben diese Leute, die außerhalb des Oligarchenkreises sind. Mich stört, dass diese ganzen konzeptionellen Überlegungen nicht in diese Richtung gehen, sondern dahin gehen, was kann man für den Oligarchenkreis optimieren. Ne? Da, ein anderes Beispiel dafür, das ist ja immer diese Schreierei vom, das Geschrei vom Fachkräftemangel. Ne? Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Würde man das aus den Fachkräftemangel aus der Sicht der Fachkräfte begutachten, dann würde man ganz schnell zu dem Schluss kommen, dass es keinen Fachkräftemangel gibt, sondern Mangel an Fachkräften, die bereit sind, für diese Preise zu arbeiten. Ne? Aus Arbeitgebersicht oder Oligarchensicht ist das dann natürlich ein Fachkräftemangel, weil die keine Leute haben, die bereit sind, für das Geld zu arbeiten.
Also Vorsicht, jetzt Oligarchen und Arbeitgeber gleichzusetzen. Wir reden hier jetzt vor allen Dingen von Leuten, die besitzen und nicht die Arbeitgeber sind. So, ne? Also die zu Hause ihre riesigen Reichtümer, ne? Also da mal bitte den Unterschied.
Ja gut, kannst du natürlich einen Unterschied einziehen. Ich hatte jetzt von Oligarchen eher so im Sinn, ne? Also keine Ahnung, sowas wie die BMW-Erben und so weiter.
Ja klar, ne? Das ist ja was ganz anderes.
Ja. So.
Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man diesen Unterschied machen muss. Auch ein Manager, der im Jahr 1 Million verdient, ist trotzdem immer noch nicht gleich mit den Leuten, die diese Systeme besitzen.
Absolut, absolut. Das ist ein gut bezahlter Lakai. Ja, natürlich, genau. Klar. Ja, ja.
So, also jeder Mensch, der uns jetzt hier zuhört, ist in unserem Team. Also außer er ist halt super reich geboren, aber ich glaube, solche Leute hören diesen Podcast nicht so.
Glaube ich auch nicht.
Das Grundverständnis. Wir sind ja für 90% der Leute hier. Oder 99% der Leute. So, es geht ja nicht darum, dass irgendjemand jetzt mehr so viel Erbschaftssteuer bezahlt, dass er sein Haus gleich direkt verticken kann, weil er sowieso nicht auslösen kann. Es geht ja darum, dass die riesigen, unausschöpfbaren Seen an Kapital, die im besten Fall über Kriegsverbrechen entstanden sind, über Generationen von Kriegsverbrechen, also nicht nur im Dritten Reich, sondern in allen möglichen anderen Kriegen vorher und durch die Kriegswirtschaft beispielsweise, dass die einfach daran gehindert werden, unendlich sich zu erstrecken. So, die können alle moderat weiter existieren, überhaupt gar kein Thema, aber das darf sich halt nicht immer weiter zuspitzen. Das ist ja der Punkt.
Absolut, sehe ich ganz genauso, aber das macht man sich ja ganz oft nicht bewusst. Ne? Und diese Unklarheiten werden ja in der Diskussion ganz oft so dargestellt, ne, dass wenn Leute über Erbschaftssteuer diskutieren, dass es dann um Omas Häuschen geht, ne? Ja. So wird das ja ganz, ganz oft zur, wie soll man sagen, Lenkung, medialen Lenkung der Massen benutzt.
Man kann doch, was weiß ich, man fängt an bei 100 Millionen die Schraube anzusetzen. Wen interessiert das in der Masse? Wer fühlt sich davon angesprochen? Niemand in diesem Podcast, denke ich mal. Kennt irgendjemand von uns irgendwen, der so reich ist? Die leben ja sowieso nicht in unserer Welt, die leben ja sowieso in ihrer Welt.
Ja, natürlich, klar, aber trotzdem regeln sie unsere Welt. Ne?
Ja.
Und also jetzt nicht in Verschwörungstheorien driften wollen oder so, aber es ist faktisch einfach so. Ne?
Und, klar.
Diese Undenkbarkeit der Alternativen, das ist ja auch das, was den Leuten nicht klar gemacht wird. Also, dass es durchaus Zeiten gab, in denen es eine Vermögenssteuer gab oder sowas, das gab es schon. Und da hat sich die Welt auch weiter gedreht und die Reichen sind immer reicher geworden. Das ist dann halt das, was man dem Gemeinvolk so an Wahrheit nicht zumuten will.
Es gab auch mal eine Phase, da gab es keine Kapitalertragssteuer. Muss man auch sagen. Ne, diese Zeiten sind ja zumindest vorbei.
Ja, gut. Aber trotzdem gibt es immer noch keine Kapitalmarkttransaktionssteuer zum Beispiel. Ne? Wie viel man mit dem Geld, also wirklich mit, selbst wenn man da 0, noch was Prozent anlegen würde.
Dann gäbe es halt keine Hochfrequenzspekulation auf Getreideprodukte mehr beispielsweise.
Ja klar, indem ein Getreidefrachter innerhalb von einer Sekunde 5-mal hin und her verkauft wird. Ne? Also das sind ja alles Blüten des Kapitalismus, also was man sich alles einfallen lässt, um Geld zu verdienen. Also schon allein dieses Auseinanderdriften von Wirtschaft, von Realwirtschaft und Finanzwirtschaft, also dass man das schon rein sprachlich voneinander trennt, ne? Sowas wie Realwirtschaft, mit der man ja eigentlich ernstzunehmend kaum noch Geld verdienen kann. Irgendwie. Arbeitnehmer am Arsch, da hast du Gewerkschaften am Arsch, politische Interessen, hast mit einem kompletten Volk zu tun, das interessiert doch keine Sau, die Realwirtschaft.
Ja.
Also mit dem Geld, was du irgendwann mal in der Realwirtschaft verdient hast, machst du dich ganz, ganz schnell vom Acker in die Bereiche außerhalb der Realwirtschaft und da kannst du richtiges Geld verdienen.
Und ich meine, der Unterschied zwischen man ist Privatanleger und investiert man in irgendwelche Werte, hat ja nichts mit dem zu tun, was in diesen anderen Ebenen unterwegs ist. Ne? Also wir, die wir da unsere paar Euros in den Wertpapiermarkt stecken, sind ja eigentlich auch nur wiederum Seed-Fund-Geber für die Leute, die wirklich das Geld bewegen. Ne? Die brauchen, der Zugang für mehr Menschen musste einfacher sein für den Aktienmarkt, dass noch mehr frisches Kapital in diesen Markt reinkommen konnte, um noch mehr dadurch zu generieren. Ne? Deswegen hat jetzt jeder Idiot wie ich und du Apps, mit denen er auf Kapitalmärkte zugreifen kann, um da die paar Euros, die er hat, irgendwem noch in sein Unternehmen zu stecken.
Genau, naja, und demnächst wird das Rentengeld da auch noch reingesteckt.
Gott sei Dank. Aber der Lindner ist ja jetzt weg.
Naja, ach, das wird trotzdem passieren. Aber ganz ehrlich, das war in den letzten Jahren der einzige reale menschliche Zug, den ich von Friedrich Merz wahrgenommen habe, als er gefragt wurde, ob er sich denn reich fühlt, als er damit Nein geantwortet hat. Ne? Mit seinen paar Millionchen, die er hat, ist er in der Welt, in der er denkt, ist, ne? Und arbeitet und unterwegs ist er nicht reich. Ne? Das ist ganz einfach so. Das war eine völlig authentische und ehrliche Antwort von dem Mann.
Stimmt, da hast du recht. Ne?
Eine der wenigen, die ich wahrgenommen habe in den letzten Jahren. Aber das offenbart ja auch so einiges.
Ja. Und ich meine, diese glorreiche 1 Million, von der immer alle sprechen, ich meine, wenn das jetzt die 1 Million aus den 80ern ist, wie viele Millionen wären das dann heute? Ne, bei der du dich dann reich fühlen darfst. 4?
Ich habe keine Ahnung.
So mal so inflationsbereinigt mal berechnen, ne?
Weil, also, da, sowas habe ich nicht studiert, um Gottes Willen, da habe ich keine Ahnung davon. Nee.
Also ich denke, ne, nachdem wir beide trotzdem ja relativ gut gewirtschaftet haben bis jetzt und ganz gut vorangekommen sind im Leben, sind wir auch beide weit davon entfernt, in eine Kategorie zu fallen, die uns für höhere Weihen jemals auch nur ansatzweise vorbereitet.
Das ist für uns auch nicht vorgesehen. Nee, deswegen habe ich für mich als oberste Prämisse das Streben nach Glück ausgegeben. Ne? Ich brauche keine Villa, um glücklich zu sein. Ich brauche keinen Rolls Royce, um glücklich zu sein. Eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit ist dafür wichtig. Ob das Milliarden, Millionen oder Hunderttausende oder Zehntausende sind auf meinem Konto, das ist mir dafür egal, so wie ich mein Leben stricke. Ne? Also ich will mein Leben immer so stricken, dass ich mit 10.000 Euro auf dem Konto genauso glücklich sein kann wie mit 10 Millionen. Das ist so eine Prämisse, die ich habe. Ne? Und am schönsten wäre es, wenn es mit 1.000 Euro genauso funktionieren könnte wie mit 10 Millionen. Weiß ich nicht. Das ist das, wie soll ich sagen, was meiner Gewichtsklasse an wirtschaftlichem Potenzial zusteht.
Wir reden ja aber auch eher darüber, dass in den Kreisen, die wir jetzt gemeint haben, Geld gar keine Rolle mehr spielt, weil es ja eigentlich nur darum geht, Schulden hin und her zu schieben und Verpflichtungen und Verbindlichkeiten hin und her zu bewegen und am Ende vielleicht auch nur 1.000 Euro auf dem Konto zu haben, weil man sie vielleicht im Tageskonto braucht, um irgendwelche Sachen mal schnell zu bezahlen, aber eigentlich gar keine realen Werte mehr den Besitzer tauschen, weil es einfach nur noch diese Verantwortlichkeiten sind, die da hin und her geschoben werden. Dass der Name alleine reicht, dass die Bewertungen von Unternehmen reichen, die man auf einen Zettel schreibt, um dann von der Bank Kredite zu bekommen, ohne überhaupt, also wir verstehen ja dieses System gar nicht, und in dem System, in dem die sich bewegen, werden auch noch nicht mal mehr Steuern auf die meisten Sachen, die da passieren, fällig. Also das ist ja. Was ab einer gewissen Größe von Vermögen möglich ist, da auch noch steuerfrei durchzukommen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Ja, absolut. Absolut. Und es ist ab einer bestimmten Vermögensgröße auch gar nicht so leicht, Geld zu vernichten. Ne?
Ja.
Du gibst dein Geld aus, kaufst Immobilien, kaufst Aktien und das wird einfach immer mehr wert. Ne? Also das ist ja...
Und die Verhältnismäßigkeit können sich Leute halt nicht vorstellen. Ne? Wenn Jeff Bezos jetzt irgendwie einen Ferrari kauft, dann hat es für ihn halt also einen Bruchteil der Bedeutung, den es für uns hat, was weiß ich, einen Döner zu kaufen, das ist immer so dieses beliebte Beispiel. Ne? Also das ist so entfernt von Gut und Böse.
Ja, deswegen, viva la Revolution.
Naja, das Problem ist, dass ja in dieser Revolutionssituation auch den normalen Menschen alles weggenommen wird.
Ja, also absolut,
es geht
klar.
Also es ist auch keine Alternative oder keine Lösung für irgendwas.
Nee. Deshalb sage ich ja, also man muss überlegen, wo man, ja, also wenn man da relativ mit Lebensglück und ohne Leichenberge vorankommen will oder was ändern will, dann muss man da innerhalb des Systems irgendwie nach Lösungen suchen. Aber dazu ist unser politisches System gegenwärtig nicht gestrickt. Ne? Ganz einfach. Also unser politisches System ist so angelegt. Für mich ist immer, ich habe es schon mal erwähnt, das beste Beispiel unser Artikel 14 im Grundgesetz. Ne? Da Absatz 1 wird komplett überbetont, dass Eigentum garantiert wird, der Absatz 2, dass Eigentum verpflichtet und der Allgemeinheit zugutekommen soll, da wird in unserem Wirtschaftssystem überhaupt nicht beachtet oder so gut wie gar nicht, ne? Und ist auch von Gerichten kaum aktiviert worden für irgendwelche Entscheidungen, wohingegen 14.1 hoch und runter dekliniert ist in Verfassungsgerichtsentscheidungen. Das ist aus der Welt, aus der ich mich auskenne, ein sehr, sehr guter Milestone, wo sich so ein wirtschaftliches System befindet. Eigentum verpflichtet und kommt der Allgemeinheit zugute, das findet nicht mehr statt.
Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass schon wenige Prozent bei Erbschaftssteuern, bei diesen gigantischen Vermögen, einen großen Unterschied machen könnten, gesellschaftlich.
Ja, klar, aber das sind nicht Themenbereiche, die diskutiert werden, weil das schon zu komplex ist.
Oder weil einfach die Macht der Politik nicht mehr ausreicht, um da überhaupt noch anzusetzen.
Was heißt die Macht der Politik? Die Politik hat rein verfassungsmäßig und faktisch, hätte die eine Macht daran, was zu ändern. Allein die Leute, die als Akteure im politischen Zirkus in der Arena stehen, die haben nicht den Willen dazu.
Ja, aber genau, die Frage ist ja, wer steht denn da in dieser Arena? Wo kommen die her? Auf welchen Versammlungen, Veranstaltungen, mit welchen Leuten in Hinterzimmern saßen die über Jahre lang zusammen?
Ja, weißt du, warum jemand wie Sarah Wagenknecht jemanden wie Friedrich Merz suspekt ist? die ist ja nicht suspekt wegen der, was sie jetzt gerade, wegen dem, was sie gerade erzählt. Die ist dem suspekt, weil sie mit dem, was sie gerade erzählt, politische Macht aufsammeln kann und eventuell eine rote, kommunistische, linksaußensozialistische Agenda verwirklichen will, wenn sie einmal Macht hat, die alles an alles, was Christian Lindner und Friedrich Merz glauben, zu Staub zermahlen würde. Die glauben, zum Beispiel die zur Schau gestellte Ausländer- und Migrantenfeindlichkeit von BSW, ne, ist nur ein Mittel, um politische Macht zu erhalten, um ihre linken Ideologien am Ende durchzusetzen, was sie den Leuten jetzt noch nicht auf dem Buckel binden im Wahlkampf. So eine Denke haben die. Ne? So eine Art trojanisches Pferd.
Ist da was
mit
dran?
Populismus an die Macht kommen. Was sagst du?
Ist da was dran? Ich habe in dieser Perspektive habe ich das noch nie betrachtet.
Ja, also wenn du dich in die Gedankenwelt von einem Oscar Lafontaine begibst, zum Beispiel, der weiß, wie Populismus funktioniert, dem traue ich zu, dass er Populismus mit Absicht für sich instrumentalisiert, um politische Macht zu erreichen, um eine ganz andere Agenda am Ende durchzusetzen und das nur in der Form von einem trojanischen Pferd machen möchte. Mhm. Dem traue ich das zu. So schlau ist der. Und die Fähigkeiten
hat er. Aber Oscar Lafontaine hat ja nie was geschaffen, der hat ja immer nur zerstört. Der war ja nie erfolgreich am Ende mit dem, was er sich in den Kopf gesetzt hat.
Ganz genau, und ich denke, daraus wird er gelernt haben. Weil mit der Wahrheit bei einer Wahl anzutreten, damit ist er schon ganz oft gescheitert. Ist ein Szenario, ne? Kann ich auch völlig falsch liegen, aber traue ich Leuten zu. Das würde auch erklären, was viele, viele ultralinke und kommunistische Weggenossen Sarah Wagenknecht entgegenhalten. Was ist denn auf einmal mit der los? Ob die sich wirklich von ihren kommunistischen Grundfesten so weit entfernt hat, wie sie jetzt gerade angibt, um wählbar zu sein, bin ich mir nicht ganz sicher.
Was für eine Geschichte auf jeden Fall.
Also kann ich auch völlig daneben liegen, aber halt habe ich immer so im Hinterkopf ein bisschen so nach dem Motto, wir müssen das jetzt den Leuten erzählen, damit wir das Zepter in die Hand kriegen und dann machen wir, was wirklich gemacht werden muss.
Naja, ich würde das jetzt nicht überbetonen.
Ja, aber wenn du mit Hetze gegen Migranten das wirtschaftliche System umdrehen kannst, vielleicht ist es das manchen Leuten wert.
Tja, was ist das System, was dann übrig bleibt? Das ist dann ein Maoismus oder was?
Keine Ahnung, was das für eine Vision
Katastrophe.
Ist.
Katastrophe, ach, weiß ich nicht. Finde ich jetzt auch nicht.
Na, ich sag doch nicht, dass das erstrebenswert und gut ist. Ich sag nur, dass es eine Denke ist, auf die man kommen könnte. Mhm. Das ist nämlich Populismus noch weiter gedacht. Von Leuten, die intellektuell dazu in der Lage sind. Also du kannst von Lafontaine und Sarah Wagenknecht behaupten, was du willst, aber nicht, dass die nicht strategisch und brillant denken können.
Apropos intellektuell dazu in der Lage sein, Mike. Hä? Wir haben uns jetzt ein bisschen verschwatzt.
Wie so oft.
Wie aber heute besonders doll mit Blick auf die Uhr. Wollen wir heute unsere Rubriken einfach unter den Tisch fallen lassen oder willst du deine Hausaufgabe noch präsentieren?
Das obliegt überhaupt nicht, ist nicht meine Disposition. Hausaufgaben werden von dir abgefragt und wenn du der Meinung bist, du willst das jetzt noch hören, dann setz mich in Bewegung und wenn nicht, dann nicht.
die Frage, also das müssen wir jetzt nur kurz verhandeln. So, nee, pass auf, so, ne? Dann lass uns heute einfach mal unsere beiden Hausaufgaben auf die nächste Woche verschieben.
Yes! Kennst du das, wenn du in der Schule so richtig gepokert hast und das erst nächste Woche drankommt?
Ja, ich habe die Hausaufgaben gar nicht gemacht.
Ein bisschen traurig bin ich, dass ich da nicht abschießen kann, was ich für dich im Köcher habe, sondern erst nächste Woche. Aber gut, wir haben uns halt heute verlabert, ist halt auch überdurchschnittlich viel passiert in den letzten Tagen, ne? Muss man ehrlich sagen. Also
man hätte noch viel mehr sagen können. Ja? Also wir haben ja noch gar nicht richtig viel über Trump geredet, aber ich würde sagen, lassen wir es einfach dabei bewenden. Und ich würde tatsächlich ganz gerne mal auf die Kommentare eingehen.
Oh ja.
Die wir ja in Hülle und Fülle bekommen. Das ist ja was, was wir ja immer total vernachlässigen. Wir lesen eure Kommentare ab jetzt tatsächlich auch regelmäßig, weil wir jetzt bemerkt haben, wie wir das eigentlich überhaupt uns angucken können. Ich habe jetzt erstmal die ganzen Kommentare freigeschalten, Mike, ne? Weil die Leute, die ballern die ganze Zeit Kommentare drunter und bei Spotify muss man die alle freischalten, händisch.
Ach so, okay.
Das weiß ich auch erst seit Folge 136.
Okay, ja gut, besser als nie.
Also Leute, ne, deswegen, um uns zu entschuldigen und das so entsprechend zu würdigen, kommen jetzt hier ein paar Kommentare.
Noch steigt deine Lernkurve an. Sie kommt aber auch von ganz unten. Gell?
Man braucht immer nur ein gutes Wachstumspotenzial. Ja, ne? So, weil wir ein sehr wichtiges Thema beim letzten Mal besprochen haben, würde ich sagen, reden wir da jetzt noch ein bisschen über die Kommentare zu diesem Thema.
Ja.
André schreibt, der einzig wahre Apfel ist der Holstein-Cox. Großsaftig, festes Fleisch, süß und doch mit einer feinen Säure. Kennst du den Holstein-Cox?
Nee, also schon dieses Wort Cox mit groß und saftig, das ist irgendwie so... da habe ich so eine Haptik vor Augen. Aber doch, habe ich tatsächlich schon mal, ist wirklich ein leckerer Apfel. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ja, kenne ich tatsächlich.
Ist der besser als der Brähbirn?
Also es ist ja auch nicht Brähbirn gleich Brähbirn. Ne? Also ich würde die sogar, Brähbirn ist ein bisschen, hat mehr Süße, würde ich sagen. Also da kommt okay. Ja dieses süß-saure. Knallt da ja. Ja so bei dem Brähbirn, ja. Wobei dem Holstein da weniger Süße ist. Also so hätte ich es jetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Gut, also ist immer noch der Brähbirn besser. So, Tobsucht Tobi, der schreibt, haha, beste Folge. Ich werf noch Kanzi und Pink Lady in den Apfelring. Grüße aus der Graveworm-Provinz.
Oh, ja gut, das sind natürlich Kenner, ne? Da unten in der Gegend von Äpfeln. Also kommt wirklich leckerer Apfelsaft her.
Ich habe zum allerersten Mal dieses Jahr vom Kanzi-Apfel überhaupt erfahren. Also der gewinnt gerade an Popularität hier bei uns. Mhm.
Also Pink Lady ist für mich so ein typischer Aldi-Lidl-Apfel. So ein genau. Sechserpack in Folie eingeschweißt Pink Lady.
Genau, Kanzi mittlerweile auch. Kanzi mittlerweile auch, deswegen
nee, komme ich drauf. Das sagt mir nichts. Also ich habe tatsächlich überdurchschnittlich viel Feedback bekommen auf diese Apfelthematik. Auch
ich sag doch, das ist eine wichtige Frage. Ja, du hast mich ausgelacht.
Ich habe dich ausgelacht, ja, tatsächlich. Gebe ich zu. Habe ich völlig unterschätzt.
Nachdem ich jetzt gerade heute die Definition von Populismus nochmal hier mit dir durchgespielt habe, glaub mir doch einfach, ich weiß, was das Volk interessiert. So.
Ja.
Welche Äpfel? So, Herzgrube hat geschrieben, Blutapfel, super geil. Vergangenes Wochenende tatsächlich das erste Mal probiert, gab es beim Hofladen um die Ecke. Absolute Empfehlung.
Tipptopp, mein Mann, sehe ich genauso.
So, Sebastian Jakobs schreibt, finde die neue Rubrik super, muss aber gestehen, dass ich bei der Erklärung, wie Bomben funktionieren, irgendwann auf Durchzug geschalten habe. Das ist sehr schade. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben.
Ja, also ich fand, das war echt gut dargestellt. Also dass man sich so vorstellen kann. Ne? Das ist ja dann eigentlich noch mit Begrifflichkeiten und Gleichungen und was weiß ich. Also es war jetzt kein Tutorial, sagen wir es mal so. Ne?
Ja. Wenn wir jetzt in Zukunft diesen Podcast als Videopodcast auf YouTube bringen, was wir eigentlich mit dieser Folge schon vorhaben, so als kleine Randnotiz. Also falls ihr jetzt bei YouTube Zart wie Kruppstahl eingebt, könnte es sein, dass sie diese Folge auch als YouTube-Folge in einer kürzeren Version findet. Also die vollständige Version wird es auch in Zukunft nur auf Spotify geben, keine Sorge. Aber falls ihr uns in den hitzigeren Diskussionsparts mal sehen wollt, wie das dann so aussieht, ne, wenn ich dann wieder mein Shirt zerreiße, um darzustellen, dass ich gerade hier an dieser Stelle nicht von meiner Position abweiche oder solche Geschichten.
Und wo das Gegenseitige ins Wort fallen nicht durch einen Schnitt geglättet wurde oder so.
Ja, dann geht auf YouTube und gebt einfach mal Zart wie Kruppstahl ein, dann werdet ihr das sicherlich hoffentlich finden.
Man darf gespannt sein.
Ja. Reicht uns das, Mike, oder?
Das liegt an den Kommentaren. War da noch irgendwas Erleuchtendes dabei?
Der schwerste Schritt ist der Schritt vor die Tür.
Das trifft leider auf die Lebenssituation von vielen Leuten zu. Ja, ja, das stimmt. Na,
weil wir ja über Einsamkeit auch gesprochen haben. So. Wir haben natürlich auch gefragt, wie die Leute die Hausaufgabengeschichte hier finden. Und ich habe dazu eine Umfrage erstellt, Mike.
Okay.
Eine Umfrage. Was schätzt du? Ich habe die Antwortmöglichkeiten geil, doof, wie in der Schule und mir egal gegeben.
Also, da niemand der Abstimmenden jemals in die Verlegenheit kommen wird, da selber mit Hausaufgaben behelligt zu werden, glaube ich, ist die positive Äußerung dazu in der Überzahl mit 41,5%.
Und wie viel sagen doof wie in der Schule?
12%. Und der Rest ist mir egal.
Das wären ganz schön viele für mir egal.
Naja.
Du meinst, die Leute hören diesen Podcast und denken sich dann am Ende so, pff, na, juckt nicht.
Na, ich weiß nicht, also ich würde gern mal jemanden, der gerade den Podcast ausgemacht hat, so bestimmte Inhaltsfragen stellen, wie in der Schule nach dem Lesen von einem Buch. Keine Ahnung, was da hängen bleibt. Ich weiß es nicht. Also ich sehe
nur weil Ali immer sagt, wie sinnlos dieser Podcast ist, heißt es ja nicht, dass wir das für uns jetzt so aufnehmen müssen.
Nein, das hat ja nichts mit sinnlos zu tun, um Gottes Willen. Also mir egal heißt ja nicht sinnlos. Mir egal kann ja auch heißen, ey, macht was ihr wollt, ihr macht das gut, ich fühle mich davon unterhalten. Ob da heute Hausaufgaben kommen oder nicht oder wir heute mal wegbrechen, ist mir egal, ich werde schon meinen Spaß haben, ihr macht das schon.
Ne? Ich war eigentlich so gespannt darauf, heute von dir zu erfahren, was du über die Gematik herausgefunden hast. Da jetzt noch eine Woche drauf zu warten, das wird mir sehr schwer fallen, auf jeden Fall.
Tja.
Nein, also tatsächlich haben 92,8% gesagt, dass es geil ist.
Krass. Na, da machen wir es ja genau richtig, dass es das heute nicht gibt. Na gut, sorry dafür. Aber dafür arbeiten wir weiter hart an der Regelmäßigkeit dieses Podcasts. Das ist ja auch was. Ne? Bringt ja nichts, wenn der ewig lang ist und ich das dann nicht schaffe, das zu schneiden.
Ne? Das ist auch der Punkt. Das ist auch der Punkt. Deswegen würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Schluss.
Jawohl.
Und sehen uns dann mit gemachten Hausaufgaben in der nächsten Woche wieder. Und hoffentlich wird es dann nicht ganz so turbulent, dass wir es auch schaffen, die dann vorzutragen.
Ja, also die Woche war ereignisreich genug bis jetzt. Hoffen wir mal auf ein bisschen Konsolidierung. Tschüss.
Tschüss.
Genau, Salonbolschewisten.